Deutschlandfunk Kultur Interview.
In Österreich, da gibt es nämlich ein Künstlerduo namens Honey und Bunny. Und die haben sich schon vor 5 Jahren in einem Projekt einer Performance-Kunst mehr oder weniger mit dem Thema Putzen beschäftigt, was sie dann nicht mehr losgelassen hat. Sie haben jetzt gemeinsam ein Buch geschrieben mit dem Titel Putzen, eine Kulturtechnik. Die beiden heißen mit bürgerlichen Namen Martin Hablesreiter und Sonja Stummerer, sind übrigens nicht nur ein Künstler, sondern auch ein Ehepaar. Und ich habe mich gestern mit ihnen unterhalten. Zunächst mal über eine These, die sie am Schluss ihres Buches aufstellen, nämlich, dass sich das Bild, das wir vom Putzen haben, ganz grundsätzlich verändern könnte, wenn es so ähnlich wie das Kochen zu einer Art Lifestyle-Event wird, wenn es plötzlich nicht mehr ganz ruhig im Geheimen stattfindet, sondern öffentlich als Teil unseres Lebensstils. Das fand ich interessant, aber konnte es nicht richtig glauben und habe die beiden deshalb gefragt, ob sie das wirklich glauben.
Naja, auf die Idee sind wir eigentlich gekommen, weil ja das Kochen auch noch vor, sage ich mal, 30 Jahren einen ganz anderen Stellenwert hatte und weil es ja mittlerweile etwas ist, was zumindest in gewissen Kreisen für Männer auch repräsentativ ist und wofür es auch sehr viele Geräte oder Gegenstände gibt, die man kaufen und erwerben kann. Die Idee dran war ja eigentlich, dass das beim Putzen auch passieren könnte. Es ist natürlich eine Hypothese. Ich sage mal, es ist eine 50-50 Chance. Was mich eher dafür stimmt, würde ich sagen, es ist halt ein unentdeckter Markt. Und unentdeckte Märkte werden meistens irgendwann gefüllt, also oder befüllt, wenn es irgendwer entdeckt.
Also es ist schon so, ich bin ein Kind der 70er Jahre und in den 70er Jahren war das noch beinahe undenkbar, dass ein Mann einen Kinderwagen schiebt oder ein Mann die Kochlöffel schwingt. Und das hat sich ja tatsächlich geändert, ja, wenngleich auch nicht jetzt zur Gänze und in den meisten Fällen sind das Show-Effekte. Aber so Kleinigkeiten können sich schon ändern und es schwingt natürlich auch eine Portion Hoffnung mit. Also nicht, dass wir so wahnsinnig auf Lifestyle abfahren würden, aber die Hoffnung, dass sich doch eines Tages etwas mehr Gleichheit in unsere Kultur einschleichen würde, ist da vielleicht die Mutter des Gedanken.
Bei mir ist was Komisches passiert. Eine halbe Stunde nach dem Lesen des Buches, nachdem ich fertig war, habe ich in meinen Facebook-Account geguckt und da war tatsächlich jemand, der ein Bild gepostet hat, wie er ein Fenster putzt. Mit der üblichen Begründung, habe gerade nichts zu tun, jetzt mache ich plötzlich verrückte Sachen. Könnte da vielleicht sogar die Corona-Pandemie auch so ein Schub sein für dieses Sichtbarwerden des Putzen?
Sicherlich, weil einerseits ist ja etwas, was jetzt viel mehr Aufmerksamkeit erfordert, weil es ja für die Gesundheit wichtig ist, dass es sauber ist oder auch hygienisch. Das heißt, das Putzpersonal steht natürlich mehr im Vordergrund. Aber natürlich auch deswegen, weil Putzen auch etwas ist, was für viele Leute beruhigend wirkt oder was so einen Kontrolleffekt hat. Also es gibt ja Leute, ungefähr ein Drittel der Menschen, die gerne putzen, die dadurch sozusagen das ein bisschen meditativ finden oder auch das Gefühl haben, sie haben die Kontrolle über ihr Leben, also über ihre Wohnung, über ihr Leben. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass das jetzt durchaus etwas ist, was vielleicht öfter gemacht wird als sonst, einfach auch, wenn mehr Zeit ist.
Abgesehen davon muss man ja sagen, dass der viel zitierte Robert Koch oder zumindest das nach ihm benannte Institut für die Hygienerevolution in Europa mitverantwortlich war. Hätte er nicht das Bakterium entdeckt, dann wäre unsere Welt vermutlich wesentlich schmutziger. Also vielleicht verändert Corona da tatsächlich etwas erneut.
Was aber ja, was man auch in Ihrem Buch lesen kann, nicht ausschließlich positiv sein müsste, wenn wir gerade über Putzen auch im Sinne von Desinfizieren reden. Denn die Angst vor Bakterien hat ja auch schon lange vor Corona dazu geführt, dass teilweise wirklich extreme Chemikalien eingesetzt werden anstatt Wasser und Seife. Das könnte ja jetzt auch noch extremer werden.
Ja, das ist richtig. Es ist natürlich immer eine Abwägung von Risiko und Nutzen. Und es ist tatsächlich so, dass übertriebene Hygiene, vor allem in Zeiten, wo eben keine Epidemie herrscht oder keine Krankheiten im Haushalt zum Beispiel sind, im eigenen, übertriebene Hygiene schlecht für die Gesundheit ist. Weil es gibt ja auch sehr viele nützliche Bakterien und desinfizierende Mittel zerstören ja alle Bakterien, auch die nützlichen. Und so ist es zum Beispiel für die Haut natürlich schädlich, weil auch die positiven Bakterien auf der Haut zerstört werden. Also übertriebene Hygiene ist im Normalfall etwas, was die Gesundheit belastet.
Es steht natürlich zu befürchten, dass, wie so oft in der Geschichte jetzt, Ängste verwendet werden, um damit Geld zu machen. Und da könnte natürlich auch die Angst dazu führen, dass mit übertriebenem Marketing dann versucht wird, diese Angst wegzuwischen mit sehr starken Chemikalien. Und im Zeitalter dessen, dass wir über Green Deals oder Green New Deals diskutieren, gleichzeitig ist das vielleicht etwas kontraproduktiv.
Ich habe jetzt schon zweimal im Zusammenhang mit dieser Zukunftsvision, über die wir gesprochen haben, von Sichtbarkeit geredet. Auch weil das ja umgekehrt interessanterweise im Moment nicht so ist. Also Putzen ist meistens ein Vorgang, den man nicht sieht, außer man tut es selber. Woran liegt das eigentlich Ihrer Meinung nach? Will man es nicht sehen als Unbeteiligter oder wollen die, die es machen, dabei nicht beobachtet werden?
Also diesmal fange ich an, weil die bessere Erklärung dann von Sonja kommt. Und der Gedanke kam mir zumindest zum ersten Mal in einem Krankenhaus, als mir klar wurde, da stand ich vor so einer verschlossenen Tür, wo ganz groß drauf stand, Eintritt verboten mit Ausnahme von Dr. Primar irgendwas. Und ich weiß nicht, was da drin war in diesem Kämmerchen, aber plötzlich kommt die Putzfrau vorbei, holt einen Schlüsselbund raus und geht da rein und macht sauber. Das fand ich total abartig irgendwie, dass quasi diese unsichtbare Struktur, diese unsichtbaren Menschen da unterwegs sind, die überall rein dürfen, die ständig da sind, die auch viel mehr mitkriegen, die wir aber völlig ausblenden aus unserer Realität und in Wahrheit gar nicht wahrhaben wollen, dass es diese Menschen gibt. Und das fand ich ja auch irgendwie ziemlich ekelhaft, dass wir nicht wahrhaben wollen, dass es Menschen gibt, die putzen.
Ja, meine Antwort wäre eben, vor allem im privaten Bereich, ist es sicher so, dass wir nicht wollen, dass uns jemand dabei beobachtet, dass wir putzen, weil wir ja eigentlich nach außen hin immer sauber wirken wollen. Wir wollen ja gar nicht zugeben, dass wir überhaupt Schmutz produzieren. Die Annahme, dass man selbst sauber ist, ist ja ein ganz wichtiger Grundstein der eigenen Identität. Und deswegen will man natürlich sich selber nicht als jemanden präsentieren, der eben auch Schmutz macht. Deswegen ist es, glaube ich, etwas sehr Privates. Also den eigenen Schmutz, den zeigt man eigentlich nur vor den engsten Familienmitgliedern. Das ist eigentlich etwas sehr Intimes.
Und damit haben wir ja schon wieder ein Wort, das man eigentlich erstmal definieren muss, nämlich das Wort Schmutz. Was ist denn wirklich Schmutz? Ab wann? Wer definiert überhaupt, ab wann zum Beispiel ein Tisch oder irgendwas anderes schmutzig ist?
Naja, das ist natürlich relativ. Also jede Kultur definiert das ein bisschen anders und auch in den verschiedenen Zeitaltern, also auch historisch ist das natürlich sehr unterschiedlich gewesen, was man als Schmutz wahrgenommen hat und was nicht. Ganz starke Veränderung ist natürlich durch diese Entdeckung der Keime und Bakterien entstanden, dass die Krankheiten übertragen. Dadurch wurde der Schmutz auf einmal unsichtbar. Davor hat man ja Schmutz nur schmutzig wahrgenommen, was man gesehen hat als Schmutz eben. Mittlerweile wissen wir eben, es gibt auch den unsichtbaren Schmutz, also es kann etwas sehr schmutzig sein und man sieht es gar nicht. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass das Putzen etwas geworden ist, was irgendwie ein Kampf gegen Sisyphus ist. Weil die auch noch so glänzendste Oberfläche könnte trotzdem noch schmutzig sein, sprich mit Bakterien behaftet. Also das ist etwas, wo auch das Marketing sich da drauf gesetzt hat, also immer noch stärkere und intensivere Mittel, die eben auch den unsichtbaren Schmutz bestmöglich beseitigen. Also Schmutz ist auf jeden Fall sehr relativ und hat sehr viel eigentlich mit der Vorstellung von Ordnung zu tun. Schmutz ist, würde ich sagen, bei Definition eher etwas, was dort nicht hingehört. Also wir haben im Buche das Beispiel Erde. Erde am Feld ist ja etwas Positives, ist fruchtbar, da wächst das Essen. Aber Erde zu Hause im eigenen Heim ist natürlich etwas, was als Dreck empfunden wird.
Und dann hängt es ganz stark mit dem Vertrautsein zusammen, ja, dass man Menschen, die man sehr gut kennt oder Situationen, die man sehr gut kennt oder Umfelder, die man sehr gut kennt, ganz anders beurteilt als Dinge, die man nicht so gut kennt. Man geht ja immer davon aus, es sei bei sich zu Hause sauber oder die Leute, die man gut kennt, seien sauber. Merkt das ja auch jetzt. Menschen, zu denen man Vertrauen hat, denen traut man nicht zu, dass die infiziert sind. Menschen, die einem ferner sind, von denen fürchtet man sich gleich etwas mehr. Das ist völlig irrational und eigenartig und ich verstehe es auch überhaupt nicht aus logischer Perspektive, aber das sind einfach kulturelle Parameter. Jede Gemeinschaft baut sich ihre Wahrheiten und Schmutz und Sauberkeit sind auch eine konstruierte Wahrheit, die nichts mit echter Wahrheit zu tun hat. Im Übrigen zum Thema Sisyphus, ich wusste immer schon, dass Putzen sinnlos ist.
Wir kommen zu der Frage, wie Sie das selber eigentlich inzwischen handhaben, auch nach diesen ganzen Recherchen gleich. Aber eine der Grundthesen Ihres Buches ist ja auch, dass die Putzkultur, so wie wir sie mit vielen Veränderungen im Großen und Ganzen jetzt noch kennen, dass die sich eigentlich auch im Zusammenhang mit der Industrialisierung entwickelt hat und dass vorher vieles grundsätzlich anders war. Was hat sich denn da konkret verändert? Ich meine, es ist natürlich, irgendwann hat man den Staubsauger erfunden und andere Dinge, es ist natürlich technischer geworden, aber hat sich dadurch tatsächlich die Kultur des Putzens verändert?
Naja, ich würde sagen, einerseits natürlich dadurch, dass auf einmal viel mehr Mittel und auch Gegenstände relativ billig zu produzieren waren und daher auch zu kaufen waren. Die meisten Putzmittel wurden ja vor der industriellen Revolution im eigenen Haushalt hergestellt. Es wurden ja nur einzelne Komponenten maximal zugekauft. Und jeder Haushalt hatte auch seine eigenen Rezepturen und seine eigenen Tricks und Tipps, wie etwas zu reinigen ist. Durch die Industrialisierung ist eigentlich erst die modernen Putzmittel in unserem Sinne sind ja erst dadurch entstanden. Und da wurde eigentlich dann diese Produktion eben ausgelagert. Mittlerweile kauft man Putzmittel zu oder fast alle machen das. Und dadurch wurde natürlich auch ein gewisses Wissen ausgelagert. Also dieses Handwerk, diese handwerkliche Fähigkeit, Putzmittel selber herzustellen, die ist großteils verloren gegangen.
Aber es hat auch die Industrialisierung ganz sicher dazu geführt, oder diese Entwicklung des Hyperkonsums hat dazu geführt, dass das Putzen mehr und mehr entwertet wurde. Ja, es wurden viele Arbeiten im Laufe der letzten 150 Jahre extrem entwertet. Und wenn man etwas entwertet, nämlich kulturell entwertet, nicht nur monetär, dann ist die Person, die eine Arbeit verrichtet, auch nichts mehr wert. Und wenn man das jetzt so betrachtet, wie wir das ja auch suggeriert bekommen, zum Beispiel im Werbefernsehen, dass die perfekt gestylte, junge, hübsche Frau durch die Wohnung schlendert mit einer pistolenhaften Spritz-Dingsbums in der Hand und mal so im Vorübergehen einen Fleck auf der Scheibe wegpustet, als wäre das alles nur ein Klacks, als wäre das alles nur ein Vergnügen, dann wird diese Arbeit als solche, nämlich als schwere Arbeit, total entwertet. Ja, wenn etwas zum Spaß gemacht wird, dann braucht man das nicht mehr ernst zu nehmen. Und das ist sicher eine Folge der Industrialisierung. Und das ist natürlich dann am Ende auch eine Frage der Gleichheit. Weil wenn man so denkt, dass das keine Arbeit ist, dann braucht man auch die Putzfrau, die momentan unsere Spitäler putzt, nicht mehr ernst zu nehmen. Und das ist gesellschaftlich fatal.
Jetzt haben Sie mit großer Selbstverständlichkeit, und ich verstehe das auch, von der gut gestylten jungen Frau gesprochen, die da nebenher den Fleck vom Fenster macht. Es ist ja tatsächlich so, dass auch in sogenannten hochentwickelten Industriegesellschaften wie Österreich und Deutschland immer noch Frauen viel mehr putzen als Männer, privat wie beruflich. Ist tatsächlich Putzen auf eine gewisse Art und Weise was Unmännliches?
Nein, ich glaube, das ist eine schwere... interessante Frage. Ich würde sagen, das hat sich halt... Ja.
Na Moment, da fange jetzt ich mal an. Ich fange jetzt mit einer ziemlich harten These an. Jeder, der sich über die Burka aufregt, also den Schleier, braucht nur in Europa in ein Spielwarengeschäft zu gehen. Ja, von wegen männlich und unmännlich, da muss ich sagen, die Kinder bei uns werden extremst in ihre Rollen hinein sozialisiert. Und das beginnt schon mal damit, welche Spielwaren, welche Kinderbücher und so weiter diese Kinder geschenkt bekommen. Und welche Hörspiele sie hören und was sie sonst irgendwie noch medial konsumieren. Da werden diese Rollen bereits definiert. Und ja, es ist nach wie vor so, dass kleinen Jungs von Anfang an beigebracht wird, in vielen Bereichen, dass sie männlich zu sein haben. Also kleine Jungs dürfen nicht Mädchen spielen. Das ist ja ganz lustig, weil kleine Mädchen dürfen ja mittlerweile ein bisschen Jungs sein, also wenn sie klein sind. Umgekehrt geht das aber gar nicht. Und da wird dieses eigenartige Bild der Unmännlichkeit produziert. Und dieses Bild der Unmännlichkeit, das ist in unserer Gesellschaft schon nach wie vor sehr, sehr, sehr stark da. Ja, da können wir als aufgeklärte Intellektuelle, Bagabu-schiebende, japanische Kochmesser besitzende, weiß nicht wie Linksbobos daherreden, was wir wollen. Putzen tun wir trotzdem nicht.
Und es ist ja immer noch so, schau mal, wenn man in eine Studentenbude geht, wo nur Studenten, also männliche Studenten wohnen oder auch nur einer, schmutzig sagt man, ja, typische Studibude, ist doch okay. Wenn die Studentin da wohnt, ist genauso schmutzig, sagt man, was eine Schlampe.
Ja, ist richtig. Die Frau ist sogar für die Sauberkeit des Mannes mitverantwortlich. Weil ein alleinstehender Mann, der kann ein bisschen schmuddelig sein, na, der hat halt keine Frau, würde man vielleicht sagen, ne? Aber eine alleinstehende Frau oder eine Frau, die einen Mann hat, die würde sagen, was hat denn der schon wieder für schmutziges Hemd an?
Es gibt noch viele Aspekte in Ihrem Buch, die wirklich spannend sind. Das ist auch ein Buch, das auf, das liest man extrem Recherchen zum Teil basiert. Das sind ja nicht nur Meinungen, Sie haben ja Zahlen, Sie haben konkrete Daten. Wir können das nicht alles machen, aber ich finde, wir können das Gespräch jetzt auch nicht beenden, ohne dass dann doch die entscheidende Frage kommt. Mehr oder weniger begann ja die Arbeit an dem Buch vor 5 Jahren mit einem Kunstprojekt, aber auch das ist ja nur entstanden, weil Sie auch schon vorher in irgendeiner Form über das Putzen nachgedacht haben. Wie hat sich denn Ihre eigene, auch die praktische Einstellung zum Putzen jetzt in den letzten Jahren dadurch verändert, durch diese Arbeit?
Also bei mir war das die radikalste oder auch die schwierigste Recherche war zum Umweltkapitel. Wir haben ja ein Kapitel zum Thema Gesundheit und Umwelt. Das war tatsächlich am allerschwierigsten zu recherchieren, weil es dazu ganz, ganz wenig Literatur gibt und auch von Unternehmerseite, also von den Herstellern, sage ich jetzt, oft sehr, sehr schwierig ist, an Informationen zu kommen. Und das war eigentlich für mich das, was meine Einstellung zu Putzmitteln am meisten verändert hat. Also weil ich jetzt eigentlich festgestellt habe, dass ich mich da vorher auch nicht so drum gekümmert habe, was da genau jetzt drin ist oder was da genau draufsteht. Und da bin ich jetzt viel strikter geworden, weil ich jetzt einfach genau gelernt habe, welche Label jetzt tatsächlich ein stärkeres Umweltverhalten sozusagen signalisieren oder auszeichnen und welche eigentlich eher ein bisschen pseudo sind. Und da habe ich mein Einkaufsverhalten schon stark umgestellt.
Und Sie, Herr Hablesreiter, haben es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet. Sie haben Ihre Meinung bestätigt bekommen. Es ergibt ja eigentlich keinen Sinn. Kann man es auch lassen, oder?
Naja, also im Scherz, ja, es ergibt keinen Sinn. Aber
man muss es halt ständig wieder machen. Das ist das Problem.
Ich hatte schon das große Problem im Rahmen dieser Recherche, dass sich weniger mein Blick auf das Putzen als mein Blick auf die Welt verändert hat. Und dass ich mir als Mann einfach plötzlich klar darüber werden musste, dass ich im Haushalt nicht fair bin. Ja? Dass ich quasi als schreibender, als künstlerisch tätiger Mensch Gerechtigkeit einfordere, sie aber zu Hause nicht einlöse. Und das fällt mir persönlich unglaublich schwer nach wie vor. Und ich muss mich jeden Tag bei der Nase nehmen und was die Recherche vielleicht bewirkt hat, das ist, dass ich mehr schlechtes Gewissen habe als vorher.
Mit Martin Hablesreiter und Sonja Stummerer habe ich mich in Wirklichkeit noch ein bisschen länger unterhalten. Auch mich hat das Thema Putzen dann irgendwann nicht mehr losgelassen. Und die längere Version dieses Gespräches, die können Sie im Internet hören unter deutschlandfunkkultur.de oder auch in der DLF-Audiothek. Finden wir uns im Netz auch ein paar Fotos, ganz viele davon, hochinteressante Fotos gibt es auch neben dem Text in dem Buch der beiden. Das heißt Putzen eine Kulturtechnik und ist im Böhlau Verlag in Wien gerade erst erschienen.